Jesus Christus, es ist dein Name und es ist kein anderer Name uns Menschen gegeben unter den Himmel, in dem Rettung ist. Und wir haben das gerade gebetet, Herr. Die anderen Götter sind tot. Du aber lebst und dein Name ist lebendig in alle Ewigkeit. Danke, dass du jetzt hier bist und danke, dass du uns mit deinem Wort in die Herzen sprichst. Amen. Ich bin vorbereitet und habe ein Handtuch dabei. Ich glaube, wir machen nach 25 Minuten eine Hydration Break oder so. Weiß nicht, ob die 3 Minuten gehen muss und Werbung braucht. Mal gucken. Wir starten in unsere neue Predigtreihe. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Vielen herzlichen Dank, Doro. In den kommenden Wochen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, woran wir unser Herz eigentlich im Letzten hängen. Und deshalb möchte ich anschließend an Doro mit einer Frage einsteigen. Und niemand muss die Frage hier laut beantworten. Du darfst einfach mal selber für dich nachdenken, sie ehrlich bewegen. Das ist eine große Frage. Was ist das höchste Ziel von deinem Leben? Wofür lebst du dein Leben? Ich meine damit nicht irgendeine christliche Antwort, sowas, was man im Gottesdienst jetzt sagen muss. Das ist sehr leicht, da jetzt einfach eine fromme Antwort rauszuhauen. Es geht darum, um den Moment, wenn wir mal still werden und in unser Leben hineinschauen, auf unsere Entscheidungen, auf das, was uns Sorgen bereitet, auf unsere inneren Wünsche und dann fragen, worum geht es mir eigentlich da im Letzten? Es gibt 2 sehr gute Indikatoren dafür. Zum einen unsere freie Zeit und zum anderen unser freies Geld. Was machen wir mit der Zeit, die wir frei zur Verfügung haben? Wofür verwenden wir das? Wofür schaffen wir Geld, auch wenn eigentlich wofür schaffen wir Zeit, auch wenn eigentlich keine Zeit da ist? Ein zweiter Indikator ist das freie Geld. Wofür sind wir bereit, das Geld hineinzustecken, zu investieren, was uns frei zur Verfügung steht und was erhoffen wir uns da davon? In dieser Predigtreihe wollen wir uns mit modernen Götzen auseinandersetzen und deshalb ist vielleicht sinnvoll, am Anfang mal zu klären, was versteht überhaupt die Bibel unter dem Begriff Götze? Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, wenn wir das Wort Götzen hören. Bei mir geht da sofort so ein Bilderkino los von Statuen und Tempel und dann irgend so ein Opfer. Und dann wenden wir uns meistens relativ schnell von dem Thema wieder ab, weil in den meisten Alltagen, bei den meisten Menschen spielt das jetzt nicht so die zentrale Rolle. Aber die Bibel macht die Frage nach unseren Götzen zu einem Dauerthema. Durchs Alte und durchs Neue Testament hindurch. Die 10 Gebote, der einflussreichste und wichtigste Moralkodex, der jemals auf diese Erde kam, der beginnt nicht mit Mord oder mit Ehebruch oder mit Diebstahl, sondern er beginnt mit der Grundfrage, wer ist der Gott in deinem Leben? Dort heißt es, ich probiere es einfach weiter, ich glaube, du musst kurz in das Bild reinbewegen. Ja, ey, wir sind da. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann folgt direkt das Bilderverbot. Du sollst dir auch kein Bildnis machen von irgendwas und dich davor niederwerfen. Und auch das hören wir auch als Christen und denken, ja, das war wahrscheinlich damals wichtig, weil da gab es ja so viele Götter. Damals, da gab es ja schon einiges und Gott wollte klarstellen, nee, nur ich. Ich und niemand anders. Heute betrifft uns das kaum noch. Das ist meistens so unsere Abwiegelung. Aber die Bibel ist deutlich genauer. Ein Götzenbild muss nicht aus Holz, Stein oder aus Metall sein, sondern in Hesekiel steht, ein Götzenbild, das kann im Herzen der Menschen stehen. Und da trifft es uns schon deutlich mehr. Ein Ersatzgott entsteht an der Stelle, wo ich etwas aus der Schöpfung nehme und von ihm erwarte, was mir eigentlich nur Gott geben kann. Ein Ersatzgott entsteht an der Stelle, wo ich etwas aus der Schöpfung nehme und von ihm das erwarte, was eigentlich nur Gott mir geben kann. Das ist also quasi, Götzendienst ist kein äußerer Vorgang, sondern das ist was, zuerst mal was tief Inneres. Und wenige Menschen in der Kirchengeschichte haben die Kraft von dieser Stelle in den 10 Geboten, von diesem ersten Gebot so stark gespürt wie Martin Luther. Für Luther passiert Götzendienst immer dort, wo mein Herz von irgendwas anderem als Gott, so schreibt er es, die Geborgenheit, die Sicherheit, den Sinn, die Befriedigung oder die Schönheit erwartet, die nur Gott dem Herzen geben kann. Götzendienst bedeutet, ich nehme etwas Gutes und ich mache es zu meinem Höchsten. Und das ist spannend, vor 500 Jahren hat Luther schon geschrieben, es ist egal, ob Menschen sich religiös nennen oder nicht, sie haben einen Gott. Irgendetwas, irgendeine Idee, irgendein Ziel, irgendwas gibt es in jedem Leben, von was man Hilfe erwartet, was einem Sicherheit und Halt geben soll. Man beachtet das in diesem ersten Gebot. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Entweder er ist unser Gott oder etwas anderes ist unser Gott. Etwas Drittes gibt's nicht. Der Thron im menschlichen Herzen, das macht die Bibel unverhohlen und absolut lautstark deutlich. Der Thron im menschlichen Herzen bleibt niemals leer. Entweder Gott sitzt dort oder etwas anderes nimmt ganz unauffällig den Platz ein. Und wenn diese Ordnung durcheinander gerät, dann gerät deutlich mehr aus dem Gleichgewicht, als wir zunächst merken. Das soll was Geschaffenes, das Gewicht tragen, die Erwartung stillen, die eigentlich nur Gott tragen kann. Aus einer guten Gabe Gottes wird ein Ersatzgott, weil ich es als das Höchste in meinem Leben erachte. Wir werden uns deshalb in den nächsten Wochen mit Geld, mit Erfolg, mit Sex und mit Bequemlichkeit auseinandersetzen. Heute. Das sind Dinge, die wirklich glänzen, die wirklich gut sind. Aber an der Stelle, wenn sie Gott sein sollen, dann zerbrechen sie unter dieser Last. Und wenn wir unser Leben darauf bauen, dann zerbrechen wir mit ihnen. So. Unser Herz ist ein suchendes Herz. Wir haben ein suchendes Leben. Wenn diese Dinge, wenn das jetzt so stimmt, dann wird die Frage spannend, welche guten Dinge gibt es denn in unserem Leben, die schnell auf Platz 1 rutschen, die unsere höchsten Ziele und das Wichtigste in unserem Leben werden. Und ich habe mal eine Umfrage, die ist ein paar Jahre alt, mitgebracht. Und die ersten drei Dinge sind gute Freunde, gute Beziehungen und finanzielle Unabhängigkeit. Jeweils über 90%. Und drunter geht es dann mit anderen Dingen weiter. Aber diese drei Dinge, die sind erstmal ganz zentral. Und das sind alles, wie gesagt, wahnsinnig wertvolle Dinge. Dinge, die überhaupt nicht überzogen sind, die nicht irgendwie gierig sind oder deplatziert. Das klingt einfach nach dem, was für ein einfaches, glückliches und einigermaßen bequemes Leben notwendig ist. Ein Leben, das nicht ständig irgendwie von der Sorge getragen wird, es könnte gleich zu Ende sein. Es könnte gleich alles zusammenbrechen. Und ich glaube, deshalb geht es den meisten Menschen exakt so. Wir wollen gar nicht so viel. Wir wollen gar nicht so viel. Ich möchte einfach nur genug haben, damit mein Leben möglichst ruhig und geordnet verlaufen kann. Und ich glaube darin, genau darin, so unauffällig zeigt sich ein sehr subtiler Götze, besonders unserer Generation und dieser Zeit, Bequemlichkeit. Ein bequemes Leben. Mein Leben soll möglichst ruhig verlaufen. Da soll es bitte keine Brüche drin geben, am besten nichts, was irgendwie die Ordnung auseinanderreißen könnte. Und ganz ehrlich, unsere Zeit macht es uns dabei leichter als jede andere Epoche vor uns. Wir haben Handys, mit denen wir Essen direkt vor die Haustür bestellen können. Wir haben Autos, die nicht mehr nur fahren, sondern uns sogar sagen, wohin wir fahren müssen, für uns einparken, für uns lenken, uns sogar sagen, wann wir müde werden und wann wir vielleicht einen Kaffee bräuchten. Oder Uhren, die uns sagen, wann wir aufs Klo gehen sollten und trinken. Und seit neuestem gibt es sogar noch KI, die uns anbietet, jetzt sogar das Denken zu übernehmen. Und wichtig, auch das, ich kann es nur noch mal sagen, das sind keine schlechten Dinge. Wir würden uns lächerlich machen, wenn wir sagen würden, das ist schlecht. Das stimmt nicht. Ein geordnetes und bequemes Leben und all diese Dinge, die sind gut. Aber ich will es noch härter sagen oder deutlicher, Wohlstand, Ruhe und geordnetes Leben, das sind gerade keine Feinde von Gott. Die Bibel spricht selber davon, dass Gott das schenkt, dass Gott Segen gibt und uns das zukommen lassen möchte. Das ist nicht so, als wäre das an sich irgendwie wieder Gott. Aber genau darin liegt die Spannung. Denn wir denken, dass Götzen irgendwas Schlechtes sein müssen. Irgend so eine Fratze, die irgendwo an der Wand hängt. Oder so eine Buddha-Statue oder was weiß ich was. Aber das ist in den seltensten Fällen so. Im Gegenteil. Je besser eine Sache ist, desto größer ist die Gefahr, dass sie zu unserem Höchsten wird. Je besser eine Sache ist, desto höher ist die Gefahr, dass sie zu unserem Höchsten wird. Und gerade die guten Dinge, die können uns besonders gut vorgaukeln, sie wären allein der Garant für ein erfülltes und glückliches Leben. Und dann bleibt es nicht mehr harmlos. Wenn was zu meinem höchsten Gut wird und daran hängt mein Leben, dann bekommt es automatisch eine Macht über mich. Und das ist der Einfallprozess, den Götzen schon immer mit uns Menschen gehen. Es bekommt Macht über dich. Ich kann nicht einfach mehr loslassen. Ich beginne, diesem Gott zu dienen und irgendwann fordern alle Götzen ihre Opfer. Erfolg kostet Ehrlichkeit, Anerkennung kostet Freiheit, Kontrolle kostet Vertrauen und Bequemlichkeit kostet die Menschen und die Schritte, die mein Leben ein bisschen unbequemer machen würden, aber es eigentlich bereichern würden. Versteht mich nicht, viele Menschen hier im Raum arbeiten hart, die arbeiten viel. Sie tragen Verantwortung, wir stehen früh auf, wir kümmern uns um unsere Familie und wir schaffen was. Aber auch härteste Arbeit, absolut unbequeme Arbeit kann subtil getrieben sein von dem inneren Wunsch und getragen sein, irgendwann darf es dann gemütlich werden. Irgendwann habe ich genug gearbeitet, damit genug auf der Seite ist, damit es dann gemütlich wird. Und dieser Wunsch nach Bequemlichkeit, der prägt auch unsere Beziehungen, wie wir das gestalten. Ganz oft sofort mit der Frage, oder ganz oft kommt diese Frage auf, was bringt mir das eigentlich? Was bringt mir diese Beziehung eigentlich? Und wenn dann ein Mensch schwierig wird, wenn es anstrengend wird, dann fahren wir den Kontakt zurück und langsam verschwindet der Mensch aus unserem Blick, einfach weil er uns das Leben unbequem machen würde. Und es geht sogar geistlich. Ich kann schon lange Christ sein, ich kann Gottesdienste besuchen und trotzdem Gemeinde und Kirche primär danach behandeln. Hauptsache, es bringt mir was. Und dabei geistlich einschlafen, bequem werden. Der Prophet Jona ist dafür ein ganz wunderbares Beispiel, ein hilfreiches Bild. In Jona 1 wird erzählt, wie er unten im Schiff schläft, während oben der Sturm tobt und die Menschen um ihr Überleben kämpfen. Und Jona kennt Gott und er könnte helfen, er könnte beten. Er könnte sich dem Problem stellen, aber er schläft. Er schläft, weil er sich der Wirklichkeit entzieht, in die Gott ihn in seinem Leben hineingestellt hat und er es doch lieber bequem haben möchte. Das sind Menschen, Menschen, die Heil suchen, die Erlösung brauchen in ihrem Leben. Aber wir schlafen lieber. Das kann auch geistlich passieren. Und genau darin wird Bequemlichkeit erkennbar. Ich könnte von meiner Kraft und von meinen Fähigkeiten eigentlich anders, aber ich tue es trotzdem nicht. Ich meine nicht, ich kann eigentlich gar nicht mehr und jetzt kommt der JD und sagt, sei nicht so bequem. Ich meine das, ich könnte eigentlich noch anders. Ich hätte die Ressourcen, aber ich tue es trotzdem nicht. eigentlich könnte ich mal mit dem Nachbarn reden, den ich schon lange kenne, aber bei dem ich weiß, dass nicht so gut läuft. Eigentlich weiß ich, dass meine Prioritäten falsch sitzen und falsch gelagert sind. Eigentlich gibt es diesen Konflikt. Eigentlich gibt es da diesen Konflikt, den ich klären müsste. Eigentlich hätte ich noch Kraft, Zeit, Geld, Möglichkeiten, um mich zu investieren, für andere Menschen einzubringen, für meine oder für die nächste Generation, fürs Reich Gottes was zu geben. Ach, eigentlich müsste man mal. Ich glaube, jeder von uns, auch ich, kann diesen Satz nach Belieben ergänzen. Und genau an der Stelle wird ganz subtil ein Götze deutlich, der Götze der Bequemlichkeit. Ich könnte eigentlich einen Schritt gehen, aber ich lasse es, weil es mein Leben unbequemer machen wird. Und ja, vielleicht sitzt du hier und jetzt und denkst dir, was ist eigentlich das Problem daran? So ein einfaches und gutes und ruhiges Leben, das fühlt sich doch eigentlich ganz gut an. In uns allen ist diese Sehnsucht, dass das Leben einfach ruhig läuft. Aber ich glaube, in uns tief drin lebt auch eine ganz andere Sehnsucht. Die liegt deutlich tiefer und ist deshalb leiser, aber sie ist da. Die Sehnsucht nach einem Leben, das einen Unterschied macht. Die Sehnsucht nach einem Leben, das Bedeutung hat. Wenn wir uns fragen, welche Menschen bewundern wir? Von wem würden wir in unserem Leben sagen, an dem Leben, da kann ich was lernen? An dem Mensch, da kann ich was lernen? Ich glaube, das sind seltenst Menschen, die ihr Leben um Bequemlichkeit herum gebaut haben. Menschen, die sich aufmachen, um was zu bewegen, für andere zu leben. Das sind Menschen, an die wir da denken. Ich bin großer Fan von Herr der Ringe. Und Tolkien erzählt darin wunderbar, wie diese vier Hobbits wahnsinnig gemütliche Wesen sind. Ich weiß nicht, wer Herr der Ringe kennt. Hobbits, die lieben ein ruhiges und normales Leben. Und diese vier Hobbits, die bleiben nicht zu Hause, obwohl es das sicherer und gemütlicher wäre. Tolkien erzählt, wie sie sich aufmachen, weil es was Größeres gibt als ihr eigenes Wohlbefinden. Die nehmen eine Last auf ihr Leben, weil sie glauben, nicht weil sie gesucht haben, sondern weil sie glauben, dass sie sich der stellen sollen und können. Vielleicht denkst du bei solchen Vorbildern, die was im Leben bewegt haben, bei Menschen, die wirklich was vorangebracht haben, auch an Menschen in deinem eigenen Umfeld. Menschen, die dir was Gutes getan haben. Vielleicht deine Eltern. Vielleicht Menschen, die über Jahre hinweg Dinge zurückgestellt haben, ihr Leben zurückgestellt haben, Dinge getan haben, die unbequem waren. Aufstehen in der Nacht, verzichten, Geduld haben, wenn eine Geduldsphase schon längst durch war. Nicht, weil es sich gerade gut angefühlt hat oder gut gepasst hat, sondern weil Liebe eben einfach nicht bequem ist. Wir bewundern diese Menschen, die nicht nur einfach um sich selber gekreist sind. Und genau deshalb ist der Götze der Bequemlichkeit so trügerisch. Er glänzt, der verspricht uns ein gutes Leben. Aber dieser Götze, der macht das Leben kleiner, der macht unser Leben kleiner, als es eigentlich sein sollte. Und eine Person, die genau so gelebt hat, war Jesus. Eine Person, die nicht das bequeme Leben gewählt hat, sondern das unbequeme. Wenn man die Evangelien liest, dann merkt man schnell, das Leben von Jesus, das war absolut keine glatte Piste. Das war kein glatter Weg. Er geht zu Menschen, zu denen niemand anderes hin wollte. Zu denen alle anderen Abstand gehalten haben. Zu Kranken, zu Menschen, die als schwierig galten, zu den Unreinen. Und nicht nur die Menschen, zu denen Jesus hinging, sondern auch das, was Jesus gesagt hat, hat ihn unbequem gemacht. Weil er den Menschen eben nicht das gesagt hat, was sie hören wollten. Jesus hat das gesagt, was wahr ist, auch wenn es Menschen abgeschreckt hat. Und so auch in Matthäus 16, als Jesus zu seinen Jüngern sagt. Wer zu mir gehören will, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber an seiner Seele Schaden nimmt? Luther übersetzt es noch deutlicher. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Und diese Worte, die sind eine Einladung. Die sind eine Einladung nicht in ein religiöses Wohlfühlleben, sondern in eine Einladung in die Nachfolge. Und diese Einladung, die trifft genau in diese Spannung, über die ich gerade gesprochen habe, die ich gerade versucht habe zu skizzieren. Auf der einen Seite löst dieser Text in uns was aus, was sich absolut wehrt. Mich selber verleugnen, mich selber aus dem Mittelpunkt nehmen, mein Kreuz auf mich nehmen, mein Leben verlieren. Das klingt wirklich nicht sonderlich bequem und auch nicht nach Ruhe. Aber Jesus sagt auf der anderen Seite auch, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Der wird das Leben gewinnen. Und das berührt eben genau das andere in uns. Denn wer will das nicht? Wer will sein Leben nicht finden? Nicht nur irgendwie gut durchkommen, sondern ein Leben führen, von dem man am Ende sagen kann, dieses Leben, das war gewonnen. Wenn wir in diese Bibelstelle reinschauen, dann merken wir, Jesus redet hier auffällig häufig von dem, was jemand besitzt. Sein Leben, sich selbst, sein Kreuz. Und mittendrin um meinetwillen. Mittendrin, sagt Jesus, um meinetwillen. Jesus legt den Finger radikal in die Wunde. Mitten auf die Frage, wem gehört dein Leben eigentlich? Wer oder was ist eigentlich Herr in deinem Leben? Wofür lebst du dein Leben im Letzten? Gehört es im Letzten mir, meinem Wunsch nach einem schönen, ruhigen, geordneten und komfortablen Leben? Oder gehört es ihm? Und genau an dieser Frage werden Götzen sichtbar, auch der Götze der Bequemlichkeit. Gott kennt unsere Grenzen und er kennt auch und er will auch, dass wir die wirklich achten. Aber Bequemlichkeit wird an der Stelle mächtig, wo mein eigenes Leben unbemerkt ins Zentrum hineinrutscht. Wo meine Pläne, mein ungestörter Bereich, meine Sicherheit, meine Ruhe, wenn das plötzlich ins Zentrum rutscht. Martin Luther hat genau in dem Abschnitt, als er auch von den 10 Geboten schreibt, den Mensch mal als in sich selbst verbogen, in sich selbst verkrümmt bezeichnet. Homo incurvatus in se. Ein Mensch, der in sich selber verkrümmt ist. So beschreibt Luther durchweg uns Menschen. Er sagt, wir Menschen, wir sind nicht aufrecht stehende Wesen, sondern wir sind eigentlich in uns selber verkrümmt. Wir kreisen im Letzten immer um uns selber herum. Auch dann, wenn wir sehr vernünftig sind, auch wenn wir sehr fleißig sind, auch wenn wir sehr religiös sind. Und Jesus ruft uns aus dieser Krümmung heraus. Nicht indem er sagt, mach dein Leben einfach mal schwer, sondern indem er sagt, folge mir nach. Lass nicht dein eigenes, möglichst glückliches Leben dein Gott sein. Und das ist mir wirklich wichtig, wenn wir an der Stelle von der Predigt aufhören, dann klingt das nur nach Druck. Einfach so mach. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Sei ein bisschen weniger bequem. Werd endlich mal ein besserer Christ. Aber das wäre nicht das Evangelium. das wäre nur wiederum weiter ein Kreisen um mich selber, nur eben mit meiner Leistung. Jesus sagt diese Worte zu seinen Jüngern im Bewusstsein dessen, dass er der Erste sein wird, der dieses Kreuz trägt. Jesus ruft uns nicht aus irgendeiner sicheren Entfernung zu, hey, komm aus deiner Bequemlichkeit raus, sondern Jesus Christus geht voran. Wir Christen glauben, dass in Jesus Christus Gott selber Mensch wurde. Jesus Christus hat den Komfort des Himmels verlassen, hat die innige Gemeinschaft mit seinem liebenden Vater, den Himmel verlassen und ist zu uns gekommen auf diese Welt, in den Dreck, in den Schlamm, in die Nacht und sogar in das Leid bis ans Kreuz. Und dieser eine, der ruft uns zu, verkrümme dich nicht in dir selber. Hör auf, dich in dir selber zu verkrümmen, sondern strecke dich auf zu mir. Folge mir nach. Tu das, was ich getan habe. Wisst ihr, Jesus kommt zu Menschen, die nicht schon alles sortiert haben. Er kommt zu Menschen, zu uns Menschen, deren Herzen an falschen Dingen hängen. Zu Menschen, die sich selber retten wollen, durch ihren Erfolg, durch ihre Moral, durch Sicherheit, durch Frömmigkeit oder einfach nur durch ein glückliches, möglichst erfülltes Leben. Er kommt auch in unsere Bequemlichkeit rein. Und er sagt, hör auf, um dich selber zu kreisen. Nimm dieses Ding, was du so festhältst und so umkreist, halt's mir hin und dann lauf hinterher. Das ist so bildlich, wie Luther das beschreibt. Es geht eben nicht darum, dass ich mich mehr anstrenge, dass ich mehr leiste, sondern dass ich ein Nachfolger werde, dass ich Jesus Christus anschaue. Und den letzten Punkt, den Luther macht, damit es noch ein bisschen praktisch wird. Wo findet das statt? Wie komme ich aus dieser Krümmung raus? Und er sagt, indem ich in Gemeinschaft mit Christen gehe, er sagt unter Wort und Sakrament, indem ich mich ausstrecke, mich neu fokussiere. Und deshalb feiern wir Anbetung. Deshalb singen wir diese Lobpreislieder. Deshalb singen wir Texte wie Nur du bist der wahre König. Weil unser Herz es braucht, dass wir uns aufstrecken. Dass wir neuen Fokus setzen und sagen, er ist der, dem ich nachfolge. Ich komme aus meiner Krümmung raus und ich folge ihm. Und das wird dazu führen, dass Jesus mein Leben hält. Und wenn er das tut, dann muss es nicht mehr meine Bequemlichkeit tun. Dann kann ich einen unbequemen Schritt gehen und ich werde mich da drin nicht selber verlieren. Dann kann ich was loslassen, einfach weil es nicht mehr festgehalten werden muss. Doro hat am Anfang gefragt, was darf in deinem Leben nicht fehlen? Jesus möchte uns zeigen, wie wir es loslassen, indem wir nicht mehr verkrümmt darum stehen, sondern uns ausrichten, ihm hinhalten und ihm nachfolgen. Komm und folge mir nach. Amen.